Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext nimmt uns mit hinein in die Zeit nach dem Osterfest. Vier Gedanken an diesem Abschnitt entlang. Nach Ostern, erster Gedanke, auf dem Weg. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Die meisten Ostergeschichten spielen in Jerusalem, im Garten, wo das Grab war, oder in dem Haus oder den Häusern, in die sich die Jünger danach zurückgezogen hatten. Hier wird bei Matthäus berichtet, wie übrigens auch im Johannesevangelium, dass es auch Begegnungen mit dem Auferstandenen in Galiläa gab. Ich erinnere an die Geschichte mit dem zweiten Fischzug, als Jesus mit Petrus nochmal einige Dinge klärt, wovon uns Johannes berichtet. Matthäus berichtet uns jetzt von dieser Begegnung auf einem Berg. Es wird nicht gesagt, welcher Berg es war, aber Berge spielen in der Begegnung mit Gott und in seiner Geschichte mit seinem Volk immer wieder eine wichtige Rolle. Interessant ist, dass die Jünger Jesus genauso auf sein Wort hin Folge leisten, wie sie das vor Ostern getan haben. Der Auferstandene war also nicht irgendetwas Nebulöses für sie, keine visionäre Erscheinung, sondern sie waren einer Person, einige zumindest, einer Person begegnet, der sie jetzt genauso aufs Wort hin folgten, wie sie das vorher getan hatten. Es geht nach Galiläa. Und das ist durchaus ein anspruchsvoller, längerer Fußweg von Jerusalem nach Galiläa. Vermutlich mehrere Tage. Und auf diesem Weg haben sie viel Zeit zum Nachdenken, viel Zeit, Erinnerungen aufleben zu lassen. Ja, da werden Erinnerungen wach beim Stichwort Galiläa. Da hatten fast alle von ihnen ihre Kindheit und ihre Jugend verlebt. Aber Galiläa war es dann auch, wo sie die ersten Begegnungen mit Jesus gehabt hatten. Die erste Faszination, die von ihm ausging. Die ersten Wunder, die sie miterlebt hatten. Und dann hatten sie alle ganz persönlich erlebt, dass Jesus ihnen sagte, folge du mir nach, komm du mit mir. Und sie alle waren diesem Ruf gefolgt, dieser Einladung, aber auch irgendwie hatte das ja etwas Vollmächtiges. Wenn Jesus das sagte, sind nur ganz wenige, die dem dann widerstanden haben, von denen die Bibel berichtet. Und das hat ihr ganzes Leben verändert, mit Jesus zu gehen, ihm zu folgen, ihr Leben auf ihn zu setzen, einzulassen auf ihn. Sie waren Nachfolger geworden. Und Jesus hatte sie gebraucht. Er hatte sie ausgesandt, geht schon mal in einige Städte und Dörfer in der Umgebung und sagt etwas weiter von dem, was ihr erlebt habt und weist auf den hin und sagt, dass Gott eine entscheidende Veränderung jetzt macht. Gottes Reich kommt. Galiläa, das war der Ort des Anfangs, des Aufbruchs, der Begeisterung. Klar, auch da hat es schon erste Schwierigkeiten gegeben, aber die hatten sich dann vor allen Dingen zugespitzt in Judäa und in Jerusalem, wohin sie zuletzt dann mit Jesus noch einmal gegangen waren. Früher schon hier und da zu einzelnen großen Festen, aber jetzt zum letzten Mal dann zum Passafest. Ja, da hatte sich alles zugespitzt und da war es zur Katastrophe gekommen. Festnahme, Verurteilung, grausamer Tod. Katastrophe. Alles aus. So fühlten sie sich zumindest, bis dann von Ostermorgen an sich diese überraschende Nachricht verbreitet: Er ist nicht hier, er lebt. Die Engel sagen es. Die Ersten sehen ihn und geben es weiter, die Frauen an die Jünger. Einige haben ihn gesehen und jetzt will er mit allen Kontakt haben. Jetzt wieder auf dem Weg nach Galiläa, wo alles anfing. Sollte jetzt nochmal etwas neu anfangen? Und wenn ich mir das so vor Augen halte, wie die Jünger unterwegs sind und diese Erinnerungen noch einmal in sich lebendig werden lassen, dann denke ich, das kann auch für uns immer wieder einmal gut sein, sich zu erinnern an den Anfang, wie es losging mit dem Glauben in unserem eigenen Leben, wo wir die erste Ahnung davon bekamen, wer dieser Jesus sein könnte. Und ich glaube, dass Wanderungen, große Spaziergänge eine gute Möglichkeit sind, diese Gedanken aufsteigen zu lassen. Vielleicht auch darüber miteinander zu reden. Wir haben ja auch schon mal solche Pilgertage gehabt, wo man unterwegs gemeinsam auch über den Glauben ins Gespräch gekommen ist. Vielleicht gibt es für uns auch so bestimmte Orte wie für die Jünger Galiläa. Für manche ist das vielleicht ein Freizeitheim. Für viele aus unseren Konfirmandenjahrgängen ist Nütterden so ein Begriff des Anfangs. Vielleicht ist es eine Kirche, vielleicht diese Kirche. Vielleicht sind es aber auch bestimmte Lieder, bestimmte Bibelworte, die mich daran erinnern, wie es losging, was mich fasziniert hat, was mich überzeugt hat. Unterwegs. Es ist gut, sich unterwegs immer wieder auch mal an diese Dinge zu erinnern und sie sich vor Augen zu stellen. Unterwegs nach Galiläa, weil Jesus sie dort treffen will, weil Jesus sie dorthin bestellt hat. Sie sollen Jesus wiedersehen, was auch immer das alles zu bedeuten hat. Ein nächster Gedanke. Sind diese Jünger nicht eigentlich zu beneiden? Ich weiß nicht, wer von uns das auch schon mal so gedacht hat. Ach, wenn man doch damals mal dabei gewesen wäre, als die Jünger Jesus erlebt haben, seine Wunder gesehen, seine faszinierenden Reden gehört oder dann erst recht den Auferstandenen gesehen, mit ihren Augen. Müsste es dann nicht leichter sein zu glauben? Die Jünger kommen nach Galiläa, sie kommen auf den Berg. Es bleibt offen, ob Jesus schon dort ist oder ob er dann erst auftaucht. Es heißt auf jeden Fall, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Überwältigt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen war in der Regel für alle überwältigend. Und dass sie niederfallen, ist ein tiefer Ausdruck von Verehrung. Das tut man nur vor ganz hochgestellten Persönlichkeiten oder eben vor Gott. Ja, dieses Niederfallen ehrt Jesus in seiner Göttlichkeit. Er ist der Auferstandene. Ist das nicht toll, das zu erleben? Jesus mit eigenen Augen sehen, überwältigt werden von seiner Größe? Und dann steht hier ein merkwürdiger Satz. Sie zweifelten aber. Manche werden jetzt sagen, also ich habe in meiner Bibel das anders gelesen. Da steht nur, einige aber zweifelten. Stimmt, Lutherbibel übersetzt, einige aber zweifelten. Viele andere Übersetzungen auch. Ich frage mich, warum eigentlich? Wenn man in die griechische Bibel hineinschaut, dann steht da eigentlich nur, sie zweifelten aber. Heute, sie aber. Vielleicht war das zu krass, das so nebeneinander stehen zu lassen und es so auch wiederzugeben. Aber vielleicht ist es gut, es mal so wahrzunehmen, dass da niemand von vornherein vom Zweifel ausgenommen ist. Dass es niemanden gibt, der sagen kann, mir aber nicht, kann mir nicht passieren zu zweifeln. Ich glaube eher, dass das die Realität und die Wirklichkeit ist, dass Glaube, überwältigt sein im Glauben von Jesus und Zweifel so nah zusammenliegen wie in dieser Begegnung. Warum? Weil das, was sie hier erleben, dass da einer auferstanden ist aus dem Tod, diese Botschaft von Ostern, dass der Tod besiegt ist, die ist doch so unglaublich. Kann man das wirklich glauben? Ist dann nicht die natürliche Reaktion, dass man anfängt zu zweifeln? Kann das überhaupt stimmen? Haben wir nicht zu viele Erfahrungen mit der Wirklichkeit und Endgültigkeit des Todes? Jedes Mal, wenn wir von Menschen Abschied nehmen müssen auf dem Friedhof, dann wird etwas von dieser Schrecklichkeit des Todes deutlich. Und auch Menschen unter uns haben in letzter Zeit Abschied nehmen müssen. Und das steht uns vor Augen und ist Wirklichkeit. Und auch wenn man zum Grab geht, es ist zu Ende. Das Gespräch, das Miteinander. Können wir das wirklich glauben, dass Jesus lebt und auferstanden ist? Und darum sind Glaube und Zweifel oft so nah beieinander. Und ich finde es schön, dass das hier so von Matthäus berichtet wird, gar nicht groß differenziert, wer nun alles zweifelte oder wer nicht oder ob doch alle. Das heißt für mich, wir brauchen unsere Zweifel nicht zu verstecken, uns dafür nicht zu schämen. Wir sollen uns auch nicht damit brüsten. Zweifel sind nichts besonders Ehrenvolles, sondern Jesus möchte sie überwinden, möchte uns gewiss machen, froh machen. Aber wir dürfen ehrlich damit sein. Ja, das passiert auch bei uns. Und die spannende Frage ist, was stellt Jesus eigentlich gegen unsere Zweifel? Jesus stellt gegen unsere Zweifel dreimal etwas ganz Großes. Das folgt in den nächsten Versen. Das Erste, was Jesus gegen unsere Zweifel stellt, ist er selbst, der große Herr. Jesus tritt auf sie zu und sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Vollmacht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, ich habe zu sagen. Göttliche Vollmacht über alles. Jesus hatte schon immer viel zu sagen. Und sein Wort hatte Gewicht und sein Wort hat Leben verändert, auch vorher schon. Aber Paulus betont es dann noch einmal auch am Anfang des Römerbriefs und sagte, als Gottes Sohn in Vollmacht wurde er eingesetzt durch die Auferstehung. Da ist Jesus die komplette Macht Gottes zugefallen. Mir ist gegeben alle Macht, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und damit tritt Jesus uns und unseren Zweifeln entgegen. Jesus ist der Herr. Das war ein Grundbekenntnis, wahrscheinlich das erste Bekenntnis unter den Christen damals. Jesus ist der Herr. Jesus hat zu sagen. Aber da steckt sogar noch mehr drin, weil Herr im Alten Testament in der griechischen Übersetzung auch die Bezeichnung für Gott ist. Jesus ist der Herr, heißt immer auch, Jesus ist Gott. Und der Philipperbrief sagt, dass am Ende sogar alle Menschen, ob sie wollen oder nicht, in dieses Bekenntnis werden einstimmen müssen. Die einen freudig, die anderen vielleicht zähneknirschend. Aber das wird am Ende stehen, die Anerkennung dafür, dass Jesus wirklich der Herr ist. Ja, als Mensch hatte Jesus schon Vollmachten, zu reden, zu heilen, Sünden zu vergeben, Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Und doch war dann am Ende eigentlich nichts mehr von Macht zu sehen, nur noch Ohnmacht am Kreuz, Schwäche. Und man hatte den Eindruck, dass die Mächte dieser Welt über ihn triumphiert haben, dass sie ihn endlich untergekriegt, endlich rausgeschafft haben aus der Welt, bis Gott an Ostern seine Macht zeigt, den Toten lebendig macht und damit alles wieder auf den Kopf oder wir sollten vielleicht besser sagen, auf die Füße stellt. Sieg und Niederlage werden vertauscht. Der, der am Kreuz gescheitert schien, ist jetzt der von Gott mit allen Vollmachten ausgerüstete. Alles, was dieser Jesus jemals gesagt hat, macht Gott damit deutlich, war von mir, war in meinem Sinne, war mein Wort. Alles, was er getan hat, war getan, weil es zu mir passt, zu mir gehört. Ja, so sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht, all Macht. In den Evangelien spielt der Begriff des Menschensohns immer eine große Rolle. Und auch im Prozess hat Jesus sich vom hohen Priester bewusst dazu bekannt. Bist du der Menschensohn? Ihr werdet den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Und erinnert damit an Verse aus dem Danielbuch, die eigentlich auch schön beschreiben und auf die Jesus sich an dieser Stelle bezieht. Da heißt es, und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft und die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist das, was Jesus damit ausdrückt und was damals schon Jahrhunderte vorher durch den Propheten im Blick auf den kommenden Retter deutlich gemacht wurde. Und doch müssen wir noch mal drauf gucken. Allmacht. Da kann man ja auch ein bisschen zusammenzucken. Solche Macht nicht erschreckend? Wir haben doch zu viel Machtmissbrauch in dieser Welt schon erlebt und erleben ihn jeden Tag. Das Gute ist, dass wir da bei Jesus keine Angst haben müssen. Jesus gebraucht seine Macht nicht missbräuchlich, sondern er braucht sie nur, um Gutes zu tun, um frei zu machen, um heil zu machen, um zu retten und um allem Zerstörerischen und allem Bösen und Kaputten den Kampf anzusagen. Ja, alle Macht, Allmacht für Jesus. Das ist sein Anspruch. Ist er zu Recht? Besteht dieser Anspruch zu Recht? Ja, sagt die Bibel, aus doppeltem Grund. Weil Gott der Schöpfer ist. Und ihm damit von Rechts wegen diese ganze Welt sowieso schon gehört und jeder Mensch, den er geschaffen hat. Und zweitens hat er dann nochmal durch Jesus, durch den Tod am Kreuz, die Erlösung bewirkt und damit sozusagen einen zweiten Anspruch an uns Menschen angemeldet. Ja, Allmacht, wir alle gehören rechtmäßig ihm. Und das kann man anerkennen und das kann man verweigern und ablehnen. Der große Herr gibt einen großen Auftrag. Erst macht er deutlich, wer er ist. Und dann wird das sogar verknüpft, weil er dieser Herr der ganzen Welt ist. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ist das nicht spannend? Dieser große Auftrag. Und vor Jesus stehen 11 einfache Menschen. Ein kleiner Haufe eingeschüchterter, normaler Menschen, die gerade noch gezweifelt haben. Denen gibt Jesus diesen Auftrag, den Auftrag, die ganze Welt für Jesus zu gewinnen. Alle Völker zu Jüngern zu machen. Groß, sehr groß. Zu groß? Ja, man kann sich an der Stelle fragen, ist das nicht eigentlich anmaßend, wenn wir Christen hingehen und sagen, alle Welt gehört diesem Jesus und alle sollen ihn anerkennen und alle Völker sollen zu ihm umkehren? Was ist denn eigentlich mit den anderen Religionen und Weltanschauungen? Kann man da wirklich sagen, Jesus ist der Herr? Sind nicht andere Religionen genauso gültig? Und es ist nicht eigentlich sogar egal, welcher Religion man folgt. Wenn wir selbst als Christen diesen Anspruch erheben würden, weil wir selbst sagen, das, was wir denken und glauben, ist so richtig und wichtig, dass es alle erfahren müssen, dann wäre das wirklich größenwahnsinnig. Aber es ist nicht unsere Aussage, sondern Jesus sagt das. Jesus schickt uns hin. Und darum können wir uns eigentlich nur zu diesem Anspruch verhalten. Es ist nicht unser Anspruch. Es ist sein Anspruch. Akzeptieren oder ablehnen. Gehorchen und losgehen oder ungehorsam sein. Mission ist keine Sache, ein Hobby von ein paar Leuten, die das auch noch wichtig finden. Kirche ist entweder missionarisch tätig, geht los und versucht Menschen für Jesus zu gewinnen, sie einzuladen zu ihm, oder sie ist nicht Kirche. Macht alle Völker zu meinen Jüngern, sagt Jesus. Ein großer Auftrag. Im Deutschen wird das manchmal als Missionsbefehl bezeichnet. Und wahrscheinlich kommen bei manchen da etwas komische Gedanken auf. Deswegen finde ich es eigentlich viel schöner, wie es im Englischen genannt wird. Im Englischen heißt das The Great Commandment oder The Great Commission. Der große Auftrag, das große Vermächtnis, das Jesus seinen Jüngern hinterlassen hat. Ja, es geht um alle Völker, alle Gruppen von Menschen, alle Sprachen, alle Ethnien, auch bei uns. Auch wir haben durch die Jünger diesen Auftrag weitergegeben bekommen, für die Menschen hier in Alpha. Die noch nie eine innere Beziehung zu diesem Jesus gefunden haben, vielleicht weil sie es nie kennengelernt haben. Ein Auftrag aber auch für die, die irgendwo unterwegs den Glauben verloren haben. Aber auch ein Auftrag für die, die aus anderen Ländern zu uns nach Alpha kommen und in deren Heimat vielleicht es gar nicht möglich ist, dass dort die Botschaft von Jesus weitergesagt wird. Wo es vielleicht sogar unter Strafe steht, diesen Glauben anzunehmen. Auch sie sind gemeint. Und es braucht nach wie vor immer noch Menschen, die nicht in ihrem Heimatland bleiben, sondern die über Länder- und Kontinentalgrenzen hinweg sich von Jesus beauftragen lassen, das weiterzugeben in Wort und Tat. Macht alle Völker zu meinen Jüngern. Wie soll das passieren? Wie sollen Menschen zu Nachfolgern und Nachfolgerinnen von Jesus gemacht werden? Jesus sagt, indem er sie tauft und halten lehrt. Ist natürlich sehr kurz formuliert. Was meint Jesus damit? Tauft. Wenn dieses Wort hier steht, glaube ich nicht, dass es einfach nur um den Ritus, um den Vollzug, die Handlung der Taufe geht. Geht hin und seht zu, dass ihr möglichst viele Menschen tauft. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist, sondern es ist der ganze Zusammenhang gemeint. Wie war das denn damals? Das fing ja so an, dass man erstmal losging, von Jesus erzählte, Menschen Interesse an ihm bekommen und eingeladen werden, ihr Leben ihm anzuvertrauen, eine Lebensübergabe an Jesus zu machen. Und das wurde dann in der Taufe bekannt, Jesus ist mein Herr. Und Gott bekennt sich in der Taufe zu uns und sagt, du gehörst mir. So steht Taufe, dieses eine Wort, für diesen ganzen Prozess, dass Menschen von ihm hören, zu ihm eingeladen werden, ihr Leben ihm anvertrauen und das von Gott gültig besiegelt und bestätigt wird. Bei uns ist die Reihenfolge häufig anders, dass die Taufe als Handlung am Anfang steht, aber damit ist das andere nicht hinfällig, sondern nur in diesem Zusammenhang kann Taufe sinnvoll sein, dass Menschen auch zu Jesus eingeladen werden. Und wenn dieser Schritt gegangen ist, der Schritt in den Glauben hinein, dann sollen sie lernen, das auch zu leben. Es ist interessant, dass Jesus den Jüngern nicht sagt, und lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe. Und hinterher platzt der Kopf vor lauter Lehre. Nein, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Dass sie lernen, wie man als Christ lebt. Es geht nicht nur darum, ein Kopfwissen zu haben, sondern ihm zu folgen, ihm nachzufolgen. Halten lernen. Christ ist nicht, wer viel über Jesus weiß, sondern Christ ist, wer Jesus Christus nachfolgt, wer an ihn glaubt und tut, was er sagt. Viel Spannendes, hier wird dann auch trinitarisch formuliert, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das, was dann später als Trinitätslehre erst entfaltet und durchdacht wird, ist im Kern hier schon vorhanden. Dabei ist Gott der Vater und der Heilige Geist das am wenigsten Umstrittene. Damit könnte man sich vermutlich auch mit Muslimen einigen, dass es Gottes allmächtigen Geist gibt und den Gott im Himmel, den Allmächtigen, aber dass dieser Gott einen Sohn hat. Denn diese Welt kam als Mensch. Und dass dieser Mensch Jesus, der für uns gestorben ist, dann von Gott auferweckt wurde und Gott ist, nicht nur ein Prophet. Da werden wir uns leider nicht einig. Und darum steht und fällt alles mit diesem Jesus, was den christlichen Glauben ausmacht. Und darum können wir auf die Trinität nicht verzichten. Gott ist drei und doch eins. Und das Spannende ist ja, hier wird der Taufbefehl trinitarisch formuliert. In der Apostelgeschichte kann er verkürzt einfach auch nur heißen, dass Menschen auf den Namen Jesu getauft werden. Darum geht es, dass Menschen Jesus kennenlernen, zu ihm eine persönliche Beziehung bekommen und damit zum dreieinigen Gott. Nun muss man noch eine Abgrenzung deutlich machen. Es gibt eine Verfälschung von Mission. Und die Verfälschung von Mission nenne ich jetzt mal Christianisierung. Und das ist der entscheidende Unterschied, der auch, glaube ich, den Missionsbegriff so kaputt gemacht hat und ihn so beschädigt und belastet hat. Im säkularen Bereich wird er heute sehr oft wieder verwendet. Viele große Firmen haben englisch formuliert ein Mission Statement. Eine Zusammenfassung, wofür sie eigentlich da sind, was der Zweck ihres Unternehmens ist. Das dürfen wir als Christen auch haben. Wofür sind wir da? Damit Menschen Jesus kennenlernen. Aber es gibt eine böse Verfälschung. Und die böse Verfälschung ist die, wenn das mit Gewalt passiert. Wenn Karl der Große über 4000 Menschen umbringen lässt, wenn sie sich nicht taufen lassen. Verfälscht wird es, wenn wir Menschen überrumpeln, wenn sie nicht innerlich gewonnen, sondern nur äußerlich umgedreht werden. Und diese Gefahr, die gibt es immer wieder, dass man mit falschen Mitteln arbeitet. Aber das geht nicht. Diese Gefahr besteht auch, wenn in unseren großen Kirchen, in unserer und auch in anderen, zum Beispiel Taufe und Konfirmation passieren ohne innere Beteiligung und ich nur äußerlich etwas vollziehe, dann ist das schädlich. Dann ist das Christianisierung, aber nicht Mission. Der Glaube hat mit dem Herzen, mit dem Innersten meiner Person zu tun. Und wenn es nicht da anfängt, wenn es nicht von innen heraus mich überzeugt und ich freiwillig dem zustimme, dann wird es falsch. Nie mit Gewalt oder Macht, weil Liebe nie gezwungen werden kann. Und letztlich geht es im Glauben um Liebe, Liebe zu Gott. Es geht darum, dass wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus werden. Christ ist, wer Jesus kennt und ihm nachfolgt. Der große Herr gibt einen großen Auftrag, aber am Ende steht ein großes Versprechen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und so wird dieser große Auftrag eingerahmt von zwei großen Zusagen, wer Jesus ist, der alle Macht in der Hand hat und der bei uns ist. Bis ans Ende der Welt. Nie allein. Weil bei der Erfüllung dieses Auftrags er uns nie im Stich und allein lässt. Ich bin dabei, sagt Jesus. Ja, eigentlich bin ich schon immer da, wenn du dahin kommst. Auch in allen Begegnungen, in allen Rückschlägen, in allen Problemen, die dir auf deinem Lebensweg und auf diesem Weg der Ausbreitung des Evangeliums begegnen, ich bin schon da. Jesus ist bei denen, die zu ihm gehören und die in seinem Auftrag unterwegs sind. Alle Tage ihres Lebens bis ans Ende des Lebens und sogar im Sterben und darüber hinaus, wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir seine Nähe zulassen. Aber nicht nur bis ans Ende unseres eigenen Lebens ist er da, sondern bis ans Ende der Welt. Das meint nicht nur das räumliche Ende, den Bretterzaun, den wir ja inzwischen wissen, dass es ihn nicht gibt, sondern bis ans Ende der Weltzeit, des Äons, der Zeit, die Gott dieser Welt gegeben hat und die Gott irgendwann beenden wird, wenn Jesus wiederkommt. Und sein neues Reich sichtbar wird. Bis ans Ende, egal wo du bist, ich bin da. Früher nannte man diese Worte, die Älteren werden das noch kennen, Matthäi am Letzten. Ich glaube, man hat das manchmal auch so verwendet, wenn jemand ziemlich am Ende war. Ich bin Matthäi am Letzten. Aber das Schöne ist, dass Matthäi am Letzten nicht heißt, ich bin am Ende, sondern Jesus ist dabei, Jesus ist da. Und ich finde es spannend, dass Matthäus genau das ans Ende seines Evangeliums stellt. Am Ende des Evangeliums steht nicht der Bericht des Evangelisten, die Worte des Evangelisten, sondern am Ende gibt er das Wort nochmal ganz Jesus, dem Auferstandenen, der diesen großen Zuspruch macht, den großen Auftrag gibt und sein Vermächtnis den Jüngern mitteilt und über sie der ganzen Gemeinde, die nach ihnen kommt. Das ist das, was Jesus gegen unseren Zweifel setzt. Dreimal groß. Ein großer Herr, dem alle Macht gegeben ist. Ein großer Auftrag, alle Völker zu Jüngern zu machen. Und eine große Zusage. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Welt. Lasst uns beten. Herr, auch wenn wir damals nicht dabei sein konnten und dich nicht mit unseren äußeren Augen sehen konnten, wir dürfen diese Berichte hören und dürfen im Hören dir begegnen und das erleben, dass du uns ansprichst und dass uns klar wird, dass du wirklich lebendig bist. Und das erbitten wir, auch in all unsere Zweifel und Situationen, wo der Tod uns so stark vor Augen steht und uns alles zerstören will, dass du hineinkommst mit deinem Leben, mit deiner Größe als der Herr, der alle Macht hat, dem nichts zu groß ist und der uns darum losschickt, ihn dich weiterzusagen. Und das aber nicht alleine, sondern immer nur in deiner Begleitung. Danke, Herr, für deine Größe. Amen.